Restrisiko. Das Anti-AKW-Magazin Freier Radios.
Hallo, ich begrüße euch zur Dezemberausgabe und zugleich letzten Ausgabe des Anti-AKW-Magazins Restrisiko. Warum die letzte Ausgabe? Mehr hierzu am Ende der kommenden 60 Minuten. Zunächst hier die Themen. Ganz abgesehen von sogenannten Wahlprüfsteinen sollten politisch interessierte Menschen darauf achten, was Politikerinnen und Politiker in Deutschland im Gegensatz zu ihren Äußerungen tatsächlich getan haben und was beispielsweise der Politiker Robert Habeck mit dem Ausdruck unideologisch meinen könnte. Aus Frankreich erreichte uns am 21. Dezember eine negative Nachricht. Der seit 18 Jahren in Bau befindliche EPR-Atomreaktor ist nun in Betrieb gegangen. Wie steht es hingegen mit dem sogenannten deutschen Atomausstieg? Auch in Teilen der Umweltbewegung herrscht der Irrglaube vor, dass der Atomausstieg in Deutschland bereits Realität sei. Wir beschäftigen uns mit dieser Frage in unserem dritten Beitrag. Atomenergie und künstliche Intelligenz. Häufig ist heutzutage von einem unabwendbaren Aufstieg der künstlichen Intelligenz die Rede. Diese sei zudem mit einer enormen Steigerung des Strombedarfs verbunden. Wie ist die Entwicklung im Hinblick auf künstliche Intelligenz, KI, tatsächlich einzuschätzen? Und wie war in der Vergangenheit der Zusammenhang zwischen industriellen Revolutionen und dem Stromverbrauch? Widerstand im Dreieckland gegen das Projekt Technocentre. Leider ist vielfach zu verzeichnen, dass die Bevölkerung im Dreieckland noch kaum Bescheid darüber weiß oder sogar überhaupt noch nicht den Begriff Technocentre gehört hat. Dabei läuft zurzeit eine Anhörung von französischer Seite und es wäre dringend geboten, sich vor Ende dieser Anhörung am 7. Februar zu informieren und sich an dieser Anhörung zu beteiligen. Weiter wie auch in den vergangenen Jahren in der Weihnachtsausgabe von Restrisiko das Gedicht über das Restrisiko. Hier zunächst zum Einstieg etwas Musik. Die ursprüngliche Erkennungsmelodie von Radio Dreieckland aus der Zeit, als es noch Radio Wert Fessenheim hieß, Drowsy Maggie, hier in einer Version der Chieftains.
Oh,
x Jahre. Was Robert Habeck unter unideologisch versteht. Aus Unterlagen des Bundeswirtschaftsministeriums, die auch der Süddeutschen Zeitung vorliegen, geht hervor, dass der pseudogrüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am 24. März 2022 bei einem Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz weitreichende Angebote hinsichtlich einer AKW-Laufzeitverlängerung machte. Es ging dabei um eine, so wörtlich, Laufzeitverlängerung um x Jahre. Robert Habeck fiel schon am 26. April 2019 damit auf, wie er den Begriff unideologisch verwendet. Bei einem Besuch im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald sagte Habeck an jenem Tag, er sähe die Atomfusion heute unideologischer. Die Grundlagenforschung sei faszinierend und solle vorangetrieben werden. Übrigens handelt es sich beim 26. April um den Jahrestag des Supergau von Tschernobyl. Auch im Falle des Atommülllagers am AKW Brunsbüttel agierte Habeck im Interesse der Betreiber. Im Juni 2013 hatte das Oberverwaltungsgericht Schleswig einer Klage stattgegeben und geurteilt, dass dieses Atommülllager unsicher ist. Damit verwarf das Gericht zugleich die Genehmigung für den Betrieb dieses Lagers. Im Januar 2015 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig höchstinstanzlich dieses Urteil des OVG Schleswig ohne jegliche reale Konsequenz. Habeck handelte durchaus clever. Um dem Gesetz formal Genüge zu tun, ließ er die Lagerung des Atommülls hinfort nicht mehr als Zwischenlagerung, sondern als Bereitstellungslagerung bezeichnen. Ein Greenpeace-Gutachten sah darin einen klaren Widerspruch zur herrschenden Rechtsprechung. Darin heißt es, Zitat, die ungenehmigte Aufbewahrung von Kernbrennstoffen ist mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren nach § 328 Absatz 1 Nummer 1 StGB strafbar. Auch Amtsträger können sich wegen Beihilfe zu einer Straftat nach § 328 Absatz 1 Nummer 1 StGB strafbar machen. Ende des Zitats. Hinzu kam, dass danach sogar der Bau eines sogenannten LNG-Terminals, LNG steht für Liquefied Natural Gas, also im Allgemeinen für Fracking-Gas aus den USA, in unmittelbarer Nähe des gefährlichen und unsicheren Atommülllagers Brunsbüttel genehmigt wurde. Verantwortlich hierfür war nicht allein die damalige sogenannte schwarz-grün-gelbe schleswig-holsteinische Landesregierung, sondern auch die Bundesregierung. Bei einer Explosion in der Gasanlage können Druckwellen auch für das Atommülllager katastrophale Auswirkungen haben, wie ein unabhängiges Gutachten im Auftrag der DUH beweist. Der Pseudogrüne Robert Habeck, der von 2012 bis 2018 als stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Natur amtierte, hatte den Bau des LNG-Terminals abgenickt. Auch im Falle des Reaktorgebäudes des AKW Brockdorf war klar, dass es einem gezielten Absturz eines Passagierflugzeugs nicht standhalten kann. 2016 war eine von Greenpeace unterstützte Klage auf Stilllegung des AKW Brockdorf anhängig. Im Laufe des Jahres wurde publik, dass es an Hüllrohren der im AKW Brockdorf eingesetzten Brennelemente zu Korrosion gekommen war. Obwohl die Ursachen dieser Schäden bis dato nicht geklärt waren, beantragte Habeck vor Gericht, die Klage abzuweisen. Und dies, nachdem er 9 Monate lang in der Öffentlichkeit zu der Sache geschwiegen hatte. Am 10. März 2017 musste der größte Teil des Betriebspersonals des schleswig-holsteinischen AKW Brockdorf mit Ausnahme einer sogenannten Notbesetzung das Gelände verlassen, weil Terroralarm wegen eines Passagierflugzeugs ohne Funkkontakt über Deutschland ausgerufen wurde. Vom schleswig-holsteinischen Atomministerium unter Leitung des Pseudogrünen Robert Habeck wurde verlautbart, Zitat, Die Reaktorsicherheitsbehörde hat keine Anhaltspunkte, dass es an einer hinreichenden Sicherung gegen den Absturz von Verkehrsflugzeugen, auch des A380, fehlen würde. Ende des Zitats. Nachdem das Flugzeug über Deutschland hinweggeflogen war, verbreitete Habeck um 11.34 Uhr über den Bespitzelungsdienst Twitter als Kommentar, Zitat, Lage ist im Griff, Situation unter Kontrolle. Ende des Zitats. Auch den deutschen Energiekonzern Uniper, vormals E.ON, hat Robert Habeck unter Kontrolle, zumindest theoretisch. Uniper hält an der Beteiligung an drei schwedischen Atomkraftwerken fest. Und dies, obwohl Uniper seit Dezember 2022 zu über 99% der Bundesrepublik Deutschland gehört. Die Uniper-Beteiligung am schwedischen AKW Oskarshamn beträgt 54,5%. Zweifellos weiß dies auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Bemerkenswert ist die Äußerung Habecks gegenüber der Zeitung Die Welt in einem Interview am 6. April 2023 nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister Herman Haluschenko. Zitat: Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut. Ende des Zitats. Dass Robert Habeck auch einer Koalition mit der CDU unideologisch aufgeschlossen ist, zeigt sich in dem nun öffentlich zugänglichen Text aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Daraus geht hervor, dass er in einem Gespräch am 24. März 2022 mit CDU-Chef Friedrich Merz die Chancen für einen, so wörtlich, Energiekonsens und für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke um, so wörtlich, x Jahre auskundschaftete. Dieses Treffen fand im Gebäude des Bundestags statt. Habeck zog sogar in Betracht, dass es beim Thema Atomausstieg im Jahr 2022 Probleme in den Reihen seiner eigenen Partei geben könnte. Im März 2022 war die Stilllegung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke noch für den 31. Dezember vorgesehen. Doch auch möglicher Widerstand einiger übrig gebliebener Atomkraftgegnerinnen oder Gegner in den Pseudogrünen wurde bereits gedanklich durchgespielt. So heißt es in Habecks Unterlagen, im so wörtlich zugespitzten Fall könne sogar ein Sonderparteitag nötig werden. Dieser, wiederum wörtlich, könnte aber auch eine Chance sein. Kommentar: Spätestens seit dem 6. März 2018 ist bekannt, dass Robert Habeck nicht nur zur Atomenergie, sondern auch zur Gentechnik unideologisch eingestellt ist. In einem zusammen mit der damaligen Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock verfassten sogenannten Impulspapier lobte er die vermeintlichen Chancen der Gentechnik. Doch auch in diesem Text lassen sich keine neuen Argumente finden. Dies gilt ebenso für die Atomenergie. Wenn sich also Robert Habeck nicht aufgrund von Argumenten unideologisch für ein Ja oder Nein entscheidet, was bestimmt seine Entscheidung dann? Könnte es vielleicht sein, dass unideologisch heißt, wer bietet mehr Geld?
Now when the day goes to sleep and a full moon. So black that the darkness cooks. When you come creeping around, making me do things I don't wanna do.
believe that you need my love so bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't want to see. You're the green minor leashy with a two-pronged crown. All my trying is up, all you're bringing is down. Just taking my love then slipping away, leaving me here just trying to keep from following you.
Das war Fleetwood Mac. Heute muss man vielleicht dazu sagen, Peter Green's Fleetwood Mac mit dem Song The Green Manalishi. AKW Flamanville. Nach 18 Jahren Bauzeit geht der EPR-Atomreaktor in Betrieb. Zu Baubeginn im August 2006 hieß es noch, das Vorzeigeprojekt eines sogenannten europäischen Druckwasserreaktors, EPR, am Standort des französischen AKW Flamanville werde zu einem Fixpreis von 3,2 Milliarden Euro bis 2012 fertiggestellt. Nach über 18 Jahren Bauzeit und mit 12 Jahren Verspätung wurde nun offiziell der Betriebsbeginn verkündet. Das EPR-Zwillingsprojekt am Standort des finnischen AKW Olkiluoto wurde ein Jahr zuvor, im August 2005, begonnen. Er ging im April 2023 in Betrieb. Doch wegen häufig auftretender Fehlfunktionen steht er öfter still, als dass er Strom produziert. Am Samstag, den 21. Dezember, nahm der französische Präsident Emmanuel Macron an der Inbetriebnahmefeier in Flamanville teil. Da Macron von einem, so wörtlich, großen Augenblick sprach, muss davon ausgegangen werden, dass er auf einen weniger stillstandsanfälligen Betrieb als in Olkiluoto hofft. Auch zum Thema Klimaschutz durch Atomenergie machte Macron erneut einige unseriöse Aussagen. Es ist das erste Mal seit 1999, dass in Frankreich ein neuer Atomreaktor in Betrieb genommen wird. Seit 1986 stagniert die Zahl der weltweit in Betrieb befindlichen Atomreaktoren bei knapp über 400. 2 Jahre nach Baubeginn, Ende 2008, hieß es offiziell, dass sich die Bauzeit um ein Jahr bis 2013 verzögere und die Baukosten statt der veranschlagten 3,2 Milliarden 4 Milliarden Euro betragen werden. Mitte 2010 verkündete der französische Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF die zweite Datumsverschiebung. Der kommerzielle Betrieb sei erst für 2014 zu erwarten und die Kosten erhöhten sich auf 5 Milliarden Euro. Im Juli 2011 bezifferte EDF die Kosten auf 6 Milliarden Euro und verschob die geplante Inbetriebnahme auf 2016. Im Dezember 2012 gab EDF die vierte Datumsverschiebung bekannt und musste zugleich eingestehen, dass die Baukosten um mehr als das Doppelte auf 8,5 Milliarden Euro gestiegen seien. Im Jahr 2015 hieß es, bis Ende 2018, bei Kosten von 10,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2018 erfolgte die sechste Datumsverschiebung auf 2024. Und im Gegensatz zu EDF, die nunmehr von Baukosten in Höhe von insgesamt 13,2 Milliarden Euro sprach, bezifferte der französische Rechnungshof diese auf über 19 Milliarden Euro. Dass es beim Bau des EPR-Reaktors in Flamanville kaum sorgfältiger als bei seinem Zwilling in Olkiluoto zuging, darauf deutet die Tatsache, dass der Deckel des Reaktordruckbehälters produktionsbedingte Risse aufweist. Die französische Atomaufsicht genehmigte dennoch den Betrieb und erteilte lediglich die Auflage, dass der Deckel bis spätestens 2030 ausgetauscht werden muss. Der EPR-Reaktor soll vorläufig nur mit 20% seiner Leistung gefahren werden. Korrekt wäre es daher, von einem Probebetrieb zu reden. Nach offizieller Aussage ist der Volllastbetrieb erst ab Sommer 2025 vorgesehen. Vor der Stilllegung des elsässischen AKW Fessenheim mit 2 Druckwasserreaktoren à 880 Megawatt Leistung verfügte die EDF über 19 Atomkraftwerke mit insgesamt 58 Atomreaktoren. Mit nunmehr 57 Atomreaktoren verbleibt die Anzahl somit unter jener der Jahre 1999 bis 2020.
Keep your eyes on the road you have to follow. give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. And I woke up in the morning. And I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Let it
Und das waren die Doors mit dem Roadhouse Blues. Atomausstieg in Deutschland, die Realität. Am 15. April 2023 wurden die drei deutschen Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim und Isar abgeschaltet. Mittlerweile ist klar, dass der Prozess der Stilllegung irreversibel ist. Doch Deutschland ist auch 1,5 Jahre nach dem 15. April 2023 immer noch tief ins Atomgeschäft verstrickt. So hält etwa der deutsche Energiekonzern Uniper, vormals E.ON, an der Beteiligung an 3 schwedischen Atomkraftwerken fest. Und dies, obwohl Uniper seit Dezember 2022 zu über 99% der Bundesrepublik Deutschland gehört. Zweifellos weiß dies auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und um den Ausbau der Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien zu hintertreiben, vereinbarte die deutsche Bundesregierung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass künftig mit Hilfe von AKW-Strom produzierter Wasserstoff nach Deutschland exportiert werden darf. Dieser wird in Frankreich massiv subventioniert. Nach wie vor verfügen die UAA Gronau und die Brennelementefabrik Lingen über unbefristete Betriebsgenehmigungen. Ein im Jahr 2018 angekündigtes Gesetz, mit dem wenigstens der Export von Brennelementen aus Lingen an grenznahe französische und Schweizer Atomkraftwerke hätte verboten werden können, verschwand in der Schublade. Wir berichteten im Januar 2021. Ein weiteres Indiz, dass die Spitzen der deutschen Bundesregierung, gleichgültig welcher parteipolitischen Couleur, an der Atomenergie festhalten, ist ihre Haltung zum 10-Mikrosievert-Konzept. Entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird so die Verbreitung von Radioaktivität in der Umwelt der Weg bereitet. Dies spiegelt sich zudem in der Haltung der deutschen Bundesregierung zu DU-Munition. Bemerkenswert ist die Äußerung des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck gegenüber der Tageszeitung Welt in einem Interview am 6. April 2023 nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister Herman Haluschenko. Zitat: Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar. Und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut. Ende des Zitats. Mehr Gewicht als die Parteienpolitik hat allerdings die Ausrichtung zahlreicher großer Firmen an der Atompolitik. Diese erwirtschaften weiter Profite mit dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Atomkraftwerken. Der weltweit tätige Baukonzern Bilfinger mit Sitz in Mannheim ist beteiligt am französischen AKW-Neubauprojekt Flamanville. Siemens Energy liefert Technik für zahlreiche AKW-Neubauprojekte weltweit, unter anderem für das türkische AKW-Projekt Akuyu und Pax 2 in Ungarn, in enger Kooperation mit dem russischen Atomriesen Rosatom. Und Rosatom wird ohne Widerspruch der deutschen Bundesregierung bei der Brennelementefabrik Lingen in Niedersachsen einsteigen. Eine Karte der Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt zeigt über ein Dutzend deutsche Unternehmen, Kraftanlagen Heidelberg, RSB Logistik, Simpelkamp, TÜV Nord und so weiter, die weiterhin im internationalen Geschäft mit dem Atomrisiko Profite machen. Atomausstieg sieht anders aus. Das war Buckethead mit seinem Stück Pressed Pennies. Atomenergie und KI. Trägt künstliche Intelligenz zu einer Renaissance der Atomenergie bei? In den vergangenen Monaten häuften sich Meldungen, dass große IT-Konzerne wie Microsoft, Amazon und Meta Pläne verfolgen, ihren wegen KI ansteigenden Strombedarf durch Atomstrom zu decken. Zum einen sollen eingemottete Atomkraftwerke reaktiviert werden, zum anderen ist vom Neubau konventioneller Atomreaktoren die Rede und von utopischen SMR-Projekten. Am 20. September 2024 wurde bekannt, dass Microsoft beabsichtige, Reaktor 1 des AKW Harrisburg, offizielle Bezeichnung Three Mile Island, wieder in Betrieb zu nehmen und damit ein eigenes Rechenzentrum mit Strom zu versorgen. Reaktor 2 dieses Atomkraftwerks wurde bei einer Kernschmelze im Jahr 1979 nur 11 Monate nach seiner Inbetriebnahme zerstört. Reaktor 1 wurde im Jahr 2019 abgeschaltet. Für die Wiederinbetriebnahme wird offiziell als Grund angegeben, Zitat, der wachsende Energiebedarf von Microsofts KI, ARD Tagesschau. Zudem teilten der Technologiekonzern Microsoft und der Versorger Constellation Energy mit, sie hätten einen 20 Jahre laufenden Stromliefervertrag geschlossen, um den wachsenden Energiebedarf von Anwendungen der künstlichen Intelligenz, KI, zu decken. Am 2. November 2024 kam die Nachricht, dass die US-Energieregulierungsbehörde den Plan von Amazon, das AKW Susquehanna als Stromversorgung für ein Amazon-Rechenzentrum einzusetzen, abgewiesen hat. Am 4. Dezember 2024 berichtete der österreichische Rundfunk, dass der US-Konzern Meta, der Betreiber der Bespitzelungsdienste Facebook, Instagram und WhatsApp, beabsichtigt, für den Ausbau seines KI-Bereichs AKW-Strom zu verwenden und daher nach eigenen Angaben Entwickler für den zukünftigen Bau von eigenen AKW sucht. Laut der Investmentbank Goldman Sachs wird sich der Stromverbrauch von Rechenzentren in den USA zwischen 2023 und 2030 etwa verdreifachen und rund 47 Gigawatt an neuer Kraftwerksleistung erfordern. Unabhängige Expertinnen und Experten schätzen dies jedoch als unrealistischen Hype ein. Auf der anderen Seite verweisen Expertinnen und Experten von Goldman Sachs in einer Analyse auf Schätzungen, wonach eine Anfrage bei ChatGPT 6 bis 10 Mal mehr Energie benötigen könne als eine Anfrage bei einer klassischen Suchmaschine. Entscheidend ist jedoch die Frage, wie sich der Einsatz von KI in der Zukunft entwickeln wird. Es ist die Rede von einer 4. industriellen Revolution. Als 1. industrielle Revolution wird die Nutzung von Dampfkraft für Maschinen bezeichnet, die erstmals in der Menschheitsgeschichte in großem Umfang menschliche und tierische Arbeitskraft ersetzen konnten. Entscheidend war, dass Maschinen diese Arbeitskraft billiger zur Verfügung stellen konnten und sich so der Profit steigern ließ. Einen zweiten Schub der sogenannten Rationalisierung bewirkte die 2. industrielle Revolution durch den Einsatz von Elektrizität bei der Massenproduktion. Als 3. industrielle Revolution wird der massenhafte Einsatz von Computern, IT und Automatisierung bezeichnet. Bei jedem dieser Schübe, bei der Produktionssteigerung und der weiteren Verdrängung menschlicher Arbeitskraft verschlechterte sich jedoch das Verhältnis von eingesetzter Energie und hinzugewonnenem Profit. Ob sich der drastische Mehrbedarf an Energie für den Einsatz von KI tatsächlich auf breiter Front durch Profitsteigerung erwirtschaften lässt, ist die entscheidende Frage bei der Einschätzung der Zukunft der KI. Interessant ist auch die Beobachtung über einen Zeitraum von einem Vierteljahrhundert, dass die sogenannte 3. industrielle Revolution nicht zu einer Erhöhung des Stromverbrauchs führte. Wachsender Stromverbrauch auf der einen Seite wurde durch Effizienzsteigerungen auf der anderen Seite kompensiert. Entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Stromverbrauchs wird jedoch vor allem sein, ob sich die völlig irrationale, aber seit über 10 Jahren propagierte Agenda einer sogenannten Sektorkopplung politisch durchsetzen lässt. Hierzu gehört etwa die Umstellung der gesamten Kraftfahrzeugflotte, in Deutschland rund 40 Millionen Pkw, auf Elektromotoren und das Projekt einer Umstellung der Hausheizungen auf Elektrowärmepumpen auf breiter Front, wie es mit dem gescheiterten sogenannten Heizungsgesetz geplant war.
The Eastern world, it is exploding, violence flaring. Bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Das war Barry McGuire mit seinem Antikriegssong Eve of Destruction. Widerstand im Dreieckland gegen das Projekt Technocentre. Am 4. Oktober 2018 hatte der französische Energiekonzern und AKW-Betreiber EDF erstmals in der französischen Tageszeitung Le Monde der Öffentlichkeit Pläne präsentiert, ein sogenanntes Technocentre zu errichten. Hinter der euphemistischen Bezeichnung Technocentre verbirgt sich eine industrielle Anlage zum Einschmelzen radioaktiv kontaminierter Metalle aus dem Abriss von Atomkraftwerken. Diese Anlage soll am Standort des 2020 stillgelegten AKW Fessenheim gebaut werden. Radioaktiv kontaminierte metallische Bauteile sollen laut EDF-Plänen aus ganz Europa in die als Technocentre bezeichnete Schmelzanlage geliefert werden. Diese Metallteile aus dem Abriss von Atomkraftwerken sollen zersägt, eingeschmolzen und als konventionelle Eisenbahnen verkauft werden. In der Industrie könnten sie dann zu ganz gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen verarbeitet werden. Das spart Endlagerkapazitäten, verteilt aber die Radioaktivität im Gießkannenprinzip über ganz Frankreich. Bei einem Unfall oder Störfall in einer solchen Schmelzanlage und bei den überwiegend vorherrschenden Windverhältnissen gelangt ein großer Teil des radioaktiven Fallouts über den Rhein nach Deutschland. Die Folge wäre ein großer und dauerhafter Schaden für die Bevölkerung und die Landwirtschaft samt Weinbau sowie für den Tourismus in der gesamten Region. Auch bei dem enormen Verkehrsaufkommen durch den Transport von und zu dieser Anlage besteht ein hohes Risiko, dass Radioaktivität freigesetzt wird. Einige Lokalpolitikerinnen und Politiker im Elsass werben dafür, mit diesem sogenannten Technocentre könne der Verlust von Arbeitsplätzen infolge der Stilllegung des AKW kompensiert werden. Umweltschützerinnen und Umweltschützer verweisen darauf, dass mit dieser Schmelzanlage selbst nach offiziellen Angaben allenfalls 200 Arbeitsplätze geschaffen würden. Und mit dieser Anlage wäre eine fortdauernde radioaktive Belastung der Region verbunden. Stattdessen können mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien Zehntausende neue Arbeitsplätze im Elsass entstehen. Beim Durchlaufen einer solchen Schmelzanlage kann die Radioaktivität im Metall zwar gesenkt, jedoch nicht auf Null reduziert werden. In Frankreich soll das sogenannte schwach radioaktiv kontaminierte Metall auch zur Produktion von Konsumgütern eingesetzt werden. Bis 2021 war dies verboten. Doch am 15. Februar 2022 wurde von der damaligen französischen pseudogrünen sogenannten Umweltministerin Barbara Pompili per Gesetzesänderung zugelassen, dass radioaktiver Metallschrott ins Metallrecycling eingeschleust werden darf. Es besteht keine Möglichkeit zur Kontrolle der so in Gang gesetzten Materialströme. Eine Kontrolle wurde nicht vorgesehen. Jede radioaktive Strahlung kann zu einer Krebserkrankung führen. Eine Schwelle, unterhalb derer Strahlung ungefährlich wäre, existiert nicht. Dieses Linear No Threshold Modell, LNT, ist Stand der Wissenschaft und durch umfangreiche klinische Arbeiten bestätigt. Auch bei sogenanntem schwach radioaktivem Metall kann nicht ausgeschlossen werden, dass darin noch radioaktive Partikel eingeschlossen sind. Radioaktiv kontaminierter Stahl aus Indien gelangte im Jahr 2009 nach Deutschland und wurde in 12 Bundesländern entdeckt. Ein Teil davon war bereits zu Aufzugknöpfen verarbeitet und eingebaut worden. Im März 2006 bemerkte ein Schrotthändler im brandenburgischen Henningsdorf Radioaktivität in einer Lieferung, die er aus Osteuropa bekommen hatte. In der Ladung strahlten 47,5 Gramm Uran. Wie die bundesdeutschen Behörden dann feststellten, handelte es sich um hoch angereichertes Uran. Zu 80% angereichertes Uran, das zum Bau der Bombe geeignet ist. Und im April 2020 fand sich radioaktiver Schrott, der mit Radium-226 kontaminiert war, in einer Anlage, die auch den Restmüll aus dem Lahn-Dill-Kreis verwertet. Bundesweit wird jährlich rund 20 Mal Alarm wegen Radioaktivität in Metallschrott ausgelöst. In den meisten Fällen bei Schrotthändlerinnen und Schrotthändlern. Diese wurden in den vergangenen Jahrzehnten durch die Problematik sensibilisiert. Die weitaus meisten Schrotthändlerinnen und Schrotthändler in Deutschland haben Alarmgeräte installiert, für die Sie rund 70.000 Euro bezahlen müssen. Denn wenn Sie radioaktiv kontaminierte Ware ausliefern, haften Sie für die Schäden, und die können schnell in die Millionen gehen. Das Problem ist, dass in vielen Ländern keine solchen Überwachungsstrukturen existieren. Für importierte Fertigprodukte aus Metall, wie etwa Kinderwagen, Töpfe und Pfannen, Türgriffe oder dekorative Metallgegenstände sind entsprechende Überwachungsstrukturen, auch in Deutschland, Fehlanzeige. Allein wegen Personalmangels können deutsche Zollstellen die Importe meist nur nach dem Zufallsprinzip prüfen. In den vergangenen 15 Jahren ist das Recycling von Altmetall zu einem boomenden internationalen Geschäft geworden. Afrikanischer Schrott wird in Indien eingeschmolzen oder europäischer Schrott in China. Wenn große Mengen Altmetalls international verschifft werden, kommt ein Teil aus Ländern, in denen radioaktive Quellen nicht adäquat kontrolliert werden und ins Altmetall geraten. Außerdem kann auch in hochentwickelten Ländern etwas verloren gehen. Der globale Handel mit Altmetall hat zur Folge, dass vermehrt radioaktiv kontaminierter Stahl auftaucht. Und manchmal wird radioaktiv kontaminierter Stahl nur durch Zufall entdeckt. So hatte sich etwa ein LKW-Fahrer, der Baustahl aus Mexiko in den USA transportierte, verirrt. Er bog falsch ab und geriet auf die Straße zum Kernforschungszentrum Los Alamos. Dort sind Radioaktivitätsmessgeräte im Asphalt versteckt und diese lösten einen Alarm aus. Die Polizei, die dann sofort anrückte, stellte fest, dass der LKW signifikant kontaminierten Stahl geladen hatte. Ohne diesen Zufallsalarm wäre der Stahl im Baugewerbe auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ebenfalls durch Zufall wurde radioaktiv kontaminierter Stahl, der in Häusern in Taiwan verbaut worden war, entdeckt. Ein Zahnarzt wollte ein Röntgengerät in seiner Wohnung in Minsheng Villas in Taipeh aufstellen, durfte es jedoch nicht betreiben, weil eine gefährliche Strahlung ermittelt wurde. Die Strahlenschutzbehörde AEC verheimlichte gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch, dass die hohe Strahlenbelastung von den Wänden des Gebäudes und nicht von dem Röntgengerät stammten. Der Skandal wurde zunächst für mehrere Jahre vertuscht und kam erst dann ans Tageslicht, als ein zweiter Zufall hinzukam. Ein Mitarbeiter des Elektrizitätsunternehmens Taiwan Power Company hatte ein Strahlenmessgerät mit nach Hause genommen und in seinem Haus eine Hintergrundstrahlung entdeckt, die übliche Sicherheitsstandards bei weitem überstieg. Von insgesamt rund 20.000 Tonnen radioaktiv kontaminiertem Stahl, den das taiwanesische Stahlwerk produziert hatte, wurden jedoch nur 7.000 Tonnen wiedergefunden. In mehr als 2.000 Wohnungen und 30 Schulen waren diese 7.000 Tonnen verbaut worden und mehr als 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner waren betroffen. Die Unterlagen des Stahlwerks über die insgesamt rund 20.000 Tonnen Stahl konnten nicht mehr aufgefunden werden. Gerade auch durch den Stahl aus dem Abriss deutscher Atomkraftwerke, der zum Einschmelzen ins Ausland transportiert wird, wächst das Risiko, dass auf die Dauer immer mehr Radioaktivität in die Umwelt gelangt und dass auch Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, wie etwa Kochtöpfe, schon in nicht allzu ferner Zukunft strahlen. Auch in Deutschland. Zurzeit findet eine vom französischen Staat durchgeführte öffentliche Anhörung statt. Wegen der Grenznähe des Standorts Fessenheim muss auch die deutsche Bevölkerung einbezogen werden. Auf der Internetseite zu diesem Beitrag bei Radio Dreieckland findet ihr einen Link zur offiziellen Internetseite dieser Anhörung. Ihr könnt eure persönliche Stellungnahme bis zum 7. Februar auf Deutsch an eine E-Mail-Adresse der Kommission senden. Auch diese E-Mail-Adresse findet ihr auf der Internetseite von Radio Dreieckland. Das Restrisiko. Sie finden vielleicht, ich passe nicht hierher. Da müsste ich sagen, das bedauere ich sehr, denn ich bin praktisch bei jedem Empfang, vielleicht nicht zuvorderst, eher hinten im Gang, da tauche ich auf ohne Eile, ohne Hast und stehe dann da wie der 13. Gast. Meine Damen, meine Herren, wie geht es? Hallo! Mir geht es gut, ich bin das Restrisiko. Ich habe an alle von euch gedacht und habe ein Köfferchen mitgebracht. Brennstabschmelzen und Natriumbrände, plötzlich berstende Reaktorwände, Computerfehler, für Erstschlagsbefehle, leckende Gase und Gifte und Öle. Hab ich alles da drin, nehmt ja alles in Kauf. Wollt ihr mal sehen, dann mache ich es auf. Meine Damen, meine Herren, wie geht es? Hallo! Mir geht es gut, ich bin das Restrisiko. Zwischen Metall und Beton gefällt es mir prima, fast so gut wie in Fukushima. Ich hab an alle von euch gedacht. Und habe es für heute nicht aufgemacht. Doch wo immer die Gesellschaft ihre Höhenflüge feiert, wo immer man die Macht des Fortschritts beteuert, wo immer man Gesetze und Verträge besiegelt, wo immer man schwere Türen verriegelt, da sieht man mich irgendwo im Hintergrunde und irgendeinmal schlägt meine Stunde. Meine Damen, meine Herren, ich bin ja so froh. Ich bin immer bei euch, das Restrisiko. Und wenn Sie am Sonntag mit den Kindern wandern, von einem Schwarzwalddorf zum andern, dann hören Sie vielleicht hinter sich einen Schritt. Und siehe, ich bin's und wandere mit. Ich bitte Sie wirklich, fühlen Sie sich frei. Doch merken Sie sich einfach, ich bin dabei. Liebe Familien, wie geht es? Hallo! Ich hab so gern Kinder. Als Restrisiko. Ich glaube, ich muss jetzt langsam wieder gehen. Es war wirklich schön, Sie alle hier zu sehen. Ich muss noch zur Expertensitzung des Bundes. Das ist immer etwas Hübsches, Nettes, Rundes. Da machen alle so ein eifriges Gesicht. Und ich sitze da und sie sehen mich nicht. Aber sie sahen mich jetzt. Und das freut mich ja so. Auf Wiedersehen, Ihr Restrisiko. Warum ist dies die letzte Ausgabe von Restrisiko? Das Umweltmagazin Burning Beds wurde im Jahr 2006 von einer damals vierköpfigen Redaktion gestartet. Zeitweise waren wir sogar zu fünft. In den vergangenen Jahren hielt ich die Umweltredaktion bei Radio Dreieckland mehr oder weniger allein am Leben. Dass ich nun im September intern angekündigt hatte, zum Ende des Jahres aufzuhören, hat ausschließlich persönliche Gründe. Es stehen neue Aufgaben an. Ich danke allen bei Radio Dreieckland für die gute Zusammenarbeit. In all den Jahren gab es keinen einzigen Versuch, auf die Inhalte des Umweltmagazins Einfluss zu nehmen oder gar Zensur auszuüben. Von dieser Freiheit bei Radio Dreieckland, die im Redaktionsstatut verankert ist, wagen andere Journalistinnen und Journalisten, die für Mainstream-Medien arbeiten, nicht mal zu träumen. Wer Interesse hat, diese Freiheit einmal zu kosten, einfach mit Radio Dreieckland Kontakt aufnehmen. Das folgende Lied von Hannes Wader hat ja nun nicht viel mit meiner persönlichen Situation zu tun. Ich hatte ja jetzt 18 Jahre an einem Platz ausgeharrt und vagabundiere jetzt. Hannes Wader singt dieses Lied aus der Perspektive eines Vagabunden, der sich überlegt, sesshaft zu werden. Aber dennoch finde ich, es passt hier an dieser Stelle. Ich verabschiede mich schon mal. Am Mikrofon war Klaus Schramm und tschüss. Hannes Wader mit Heute hier, morgen dort.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Thank you. fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war.